Ich beginne jetzt mit zwei Ausschnitten aus dem Film Maria und ihre Kinder, an welchem ich die Freude hatte, im letzten Jahr mitwirken zu dürfen. Sie werden eine Sequenz sehen, wo eine Frau sich kurz vor der Abtreibung durch Marias Beratung anders entschieden hat. Und Sie werden eine Sequenz sehen, wo ein Mann hilflos vor einer Abtreibungspraxis steht und miterleben muss, wie sein Kind getötet wird. Wir haben ja heute Morgen auch über das Post-Abortion-Syndrom bei Männern gesprochen und Sie werden das gleich leibhaftig sehen, wie hilflos dieser Mann, wie völlig depotenziert er vor dieser Klinik steht. Ich weise damit auch darauf hin, dass Sie, ich habe hier Flyer, dass Sie den Film bestellen können. Wir können die Flyer auch gerne gleich verteilen. Wir freuen uns darüber, wenn er weite Verbreitung findet. Ich bitte, dass Sie den ersten Teil jetzt dann abspielen.
Die Tage zuvor, an die kann ich mich auch erinnern, hatte ich Albträume und habe in den Träumen mir irgendwie gewünscht, irgendeine rettende Hand, irgendein Engel muss kommen und mir die Entscheidung abnehmen, weil ich stand ja nicht dahinter. Ich wollte das in meinem tiefsten Innern nicht.
Ja, die Angie war eine von den vielen Frauen, die einfach nicht bereit war, mit mir zu sprechen. Sie war sehr verschlossen auf dem Weg zur Abtreibung. Ich habe ihr ein Hilfsangebotsset gegeben, den sie auch nicht annehmen wollte. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ihr nachgerufen habe, du bist doch schon Mutter.
Ich kann mich erinnern, eine Frau mit dunklen Haaren, aber es ging an mir da rein, da raus, oder besser gesagt, es ist abgeprallt, was die zu mir gesagt hat. Ich kann mich nur erinnern, die hat mir nachgerufen, als ich zu der Tür gegangen bin, du bist schon Mutter. Und sie haben uns irgendeinen Zettel in die Hand gedrückt.
In der Klinik brach Angie in Tränen aus und weigerte sich, in den Abtreibungsraum geführt zu werden.
Und dann fand eben das Gespräch mit der Arzthelferin statt. Dann hat sie mir noch angeboten, ob ich sehen möchte im Ultraschall, noch ein Gespräch mit der Ärztin. Da musste ich auch wieder weinen. Die hat was ganz Schönes zu mir gesagt. Aber jetzt kommt es mir auch hoch. Die hat gesagt, Scheiße. Wer diese Tränen vergisst, hat auch die Kraft, ein Kind großzuziehen. Gesagt, habe ich nicht vergessen. Dafür bin ich dankbar. Jetzt kommt es mir wieder hoch. Bis vor 2 Monaten, also mein Sohn Jonathan ist jetzt 5 Monate. Wenn ich das Menschen erzählt habe, dass er um ein Haar abgetrieben worden wäre, sind mir immer die Tränen gekommen. Ich habe echt ihm 1000 Mal um Entschuldigung gebeten. Ich habe mitgelitten.
Ja, emotional war die Angie völlig fertig. Ich hatte den Abtreibungstermin erstmal verschoben und ich glaube, es waren 3 oder 4 Tage vor dem nächsten Abtreibungstermin, hatten wir ein Gespräch zusammen im Lebenszentrum am Abend und ich habe auf jeden Fall gespürt, dass sie so sehr schon ihr kleines, ungeborenes Kind geliebt hat und erinnere mich daran, dass sie am Ende zu mir gesagt hat, bitte Maria, beschütz mich und beschütz mein Kind, bitte beschütz uns beide.
Nach diesem Gespräch am Abend mit der Maria, das hat mir noch nicht gereicht. Ich habe noch mehr Telefonate gebraucht, bis ich letztendlich am Tag zuvor, vor dem zweiten Termin, angerufen habe und gesagt habe, ich sage ab, ich komme nicht zum Abtreiben.
Ja, und der Jonathan, der wurde dann auch geboren und ich kann mich noch so gut erinnern, als ich ins Krankenhaus kam und sie lag im Bett mit so einem kleinen, zarten, süßen Baby in Armen und sie hat mich angestrahlt und ich konnte in dem Moment einfach nur noch weinen, zu sehen, sie hat so gekämpft, sie hat für ihr Kind gekämpft, sie hat mit sich selbst gekämpft, sie hat mit dem ganzen Umfeld, mit der Familie, mit allem gekämpft und sie ist einfach aus dem ganzen Kampf, sie als Siegerin hervorgegangen. Es war ein wunderschöner Moment und sie war total glücklich und ich war auch total glücklich. Das süße Baby, das hat wirklich die ganzen letzten Monate und alle Schwierigkeiten, das hat alles weggemacht.
Ja?
Viele Frauen, wie Angie, waren bereit, als Zeuginnen vor dem Münchner Landgericht auszusagen.
Ja, im Prozess hatten wir 17 Fälle von Frauen vorgetragen, denen die Gehsteigberater helfen konnten. Das haben wir so gemacht, dass die alle einen Brief geschrieben haben über ihre Erfahrung und über ihr letztendlich doch erfolgtes Jahr zu ihrem Kind und haben dem Gericht auch jeweils ein Farbfoto dieses betreffenden Kindes beigefügt.
Selbst eine Frau, die durch Vergewaltigung schwanger geworden war und durch Ermutigung der Gehsteigberater ihr Kind bekommen hatte, schrieb an das Gericht:
Gern stehe ich als Zeugin zur Verfügung. Weil es mir am Herzen liegt, Ihnen, sehr geehrter Herr Richter, mitzuteilen, wie glücklich es eine Mutter machen kann, sich für das Leben des Kindes zu entscheiden. Auch bei Vergewaltigung. Das Kind kann ja nichts dafür, wie es entstanden ist. Es ist unschuldig. Warum sollte es sterben?
Andreas ist einer dieser Männer, der ohnmächtig mit ansehen muss, wie sein Kind abgetrieben werden soll.
Ja, ich habe natürlich überlegt, irgendwie, was ich tun kann, um mein Kind zu retten. Und habe dann mit meiner Ex-Freundin irgendwie darüber gesprochen und habe ihr das Angebot gemacht, dass ich das Kind zu mir nehmen würde, wenn die es nicht haben möchte. Und ich mich dann eben um das Kind kümmern würde und sie damit gar nichts zu tun hätte. Darauf ist sie leider nicht eingegangen.
Also der Andreas, der hat wirklich bei jedem Telefonat geweint. Der hat gesagt, das ist auch mein Kind, das ist unser Kind. Ich lasse unser Kind leben. Der hat gekämpft. Ja, es war für mich auch total schrecklich, an dem Tag einfach seine Ohnmacht zu spüren, dass er nichts mehr tun kann, dass er auf dem Weg ist zur Abtreibungsklinik, dass er weiß, sie geht jetzt rein und er kann es nicht verhindern. Und ich hatte wirklich das Gefühl, in dem letzten Telefonat vor dieser Abtreibungsklinik, als er davor stand, da ist er wirklich innerlich einfach zerbrochen.
Am Tag der Abtreibung hat sich die Situation dramatisch verschärft, denn Andreas' Freundin hat beim Gericht eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken können.
Ja, diese einstweilige Verfügung hatte Folgendes zum Inhalt, dass ich also zu meiner Ex-Freundin keinen Kontakt herstellen durfte. Ich durfte sie also weder bei ihrer Arbeitsstelle noch im Kindergarten ihrer Tochter oder an ihrem Wohnort aufsuchen. Ich durfte mich da auch nicht aufhalten. Auch gegenüber der Straße wurde es mir sozusagen untersagt, mich aufzuhalten. Ich durfte ihr keine SMS schreiben, sie nicht telefonisch kontaktieren. Das Einzige, was eben nicht in dieser Verfügung stand, war, dass ich ihr Briefe schreiben durfte, und das habe ich halt auch getan. Aber das Ergebnis kennen wir.
Also in unserer Rechtspraxis ist es leider so, dass das ungeborene Kind fast keine Rechte mehr hat. Das sieht man an der Abtreibungsgesetzgebung, das sieht man aber auch an so Einzelfällen wie diese Anwendung des Gewaltschutzgesetzes, dass es keine Rolle spielt, ob es da um das Leben des Kindes von einem Vater geht oder nicht, sondern rein auf die Frau abgestellt wird.
Ja, und das war einfach auch sehr schmerzhaft für den Andreas und auch für mich, dass wir beide so gekämpft haben um dieses Kind.
Der Arzt weigert sich, mit mir zu sprechen. Ich habe Hausverbot bekommen, ich kriege keinerlei Auskunft. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht gehe, rufen Sie die Polizei. Obwohl ich total freundlich war und alles.
Dennoch, auch wenn der Kampf verloren war, hatte das Kind so viel Stimmen gehabt, hatte das Kind Liebe gehabt. Er hat seine Stimme dem Kind gegeben und er hat gelitten und er ist bis zum Äußersten gegangen, sich dafür einzusetzen, alles, was er tun konnte, damit sein Kind überlebt. Und damit hat er so viel Vaterliebe auch bewiesen. Das hat mich sehr berührt und sehr beeindruckt.
Maria erzählte mir in unseren Telefonaten, dass sie selbst schwanger ist, und wir stellten dann fest, dass unsere Kinder beide den gleichen errechneten Geburtstermin hatten. Was für mich Es war einfach traurig zu sehen, irgendwie, wie ein Mensch sich auf ihr Kind freut und eine andere Mutter ihr Kind so gar nicht haben wollte. Und das war sehr schlimm für mich.
Vielleicht kann man die Flyer von dem Film einmal herumgeben. Wer möchte, kann dann einen nehmen. Es gibt den als DVD und als Video. Es gibt auch im Internet einen Spot dazu. Ich würde jetzt gerne bitten, dass wir einmal in die PowerPoint-Präsentation gehen zu Bild 5. Ich habe dieses Gedicht geschrieben, denn auch ich habe ein Kind verloren durch eine Eileiterschwangerschaft und Ruptur. Und diese Eileiterschwangerschaft, so weiß ich es heute, das wusste ich damals nicht, hat damit zu tun, dass ich auch in einer anderen Phase meines Lebens die Spirale getragen habe und dadurch eine Entzündung in meinem Eileiter ausgelöst habe. Und diese Entzündung hat dann zum Verlegen des Eileiters geführt und das hat dann zum Tod des Kindes in der 10. Schwangerschaftswoche geführt. Sodass auch ich sagen muss, ich trage auch Verantwortung. Auch ich habe zu verantworten, dass durch mein Tun und mein Lassen ein Kind nicht geboren wurde. Es ist zwar keine direkte Abtreibung im Sinne, dass ich jetzt in eine Abtreibungspraxis gegangen bin, aber ich habe die Spirale getragen und ich habe in Kauf genommen, dass ein Kind durch die Spirale nicht geboren wird, als Verhütungsmittel in Anführungsstrichen. Und der Herr hat mich gelehrt am eigenen Leib, was das heißt, dass nämlich dann der Eileiter verlegt war und das Kind dann nicht geboren werden konnte. Und es ist auch nicht entdeckt worden und ich bin dann fast selbst gestorben. Es ist dann eine Eileiterruptur gewesen und ich habe danach ein tiefes Tal durchschritten, was auch sicher meine Sensibilisierung für den Einsatz, für den Lebensschutz sehr vertieft hat. Und dies ist das erste Mal, dass ich das in der Öffentlichkeit sage. Aber ich tue es, um ein Zeugnis zu geben, dass die Spirale ein Abtreibungsinstrument ist und tötet. Und so viele Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, ich bin ja keine Gynäkologin, sondern Allgemeinärztin, tragen eine Spirale. Und wenn ich sie dann frage, sind Sie darauf aufmerksam gemacht worden vom Gynäkologen, dass das heißt, dass Sie damit Kinder, wirklich die schon in Ihnen sind, nicht zum Leben führen, sondern zum Tod, dann sagen Sie, das hat Ihnen niemand gesagt. Beten wir darum, dass auch in diesem Punkt eine Erhellung des Geistes und ein Wandel der Herzen stattfindet. Wir haben unser Kind Elias genannt. Es ist in der Stille Gottes geblieben. Es wurde nicht geboren, aber es gehört zu unseren drei geborenen Kindern als viertes Kind, das zweite in der Reihenfolge, fest dazu. Wir haben auf dem Grab meines Vaters eine kleine Leuchte und jedes Mal, wenn wir für ihn eine Kerze entzünden, entzünden wir auch für Elias eine Kerze. Und ich möchte Ihnen noch ein Zeugnis geben, auch das sage ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe zwei Gebetsgruppen gegründet. Eine gemeinsam mit zwei anderen Frauen, das ist ein ökumenischer Wortgottesdienst, der heißt Beten für das Leben und findet seit 1998 regelmäßig einmal im Monat in der St. Lamberti-Kirche in Münster statt, wo Kardinal von Galen als Bischof von Münster seine berühmten Predigten in der Nazizeit gehalten hat. Man kennt ihn ja auch als den Löwen von Münster, der sich gegen die Euthanasie geistig Behinderter von der Kanzel unter Risiko für sein eigenes Leben eingesetzt hat. Und in dieser Kirche dürfen wir jetzt stehen. Und wir machen jedes Mal ein Heft, so ein kleines Gebetsheft. Ich lasse da mal so ein Exemplar herumgehen. Und jedes Mal, jeden Monat mit einem anderen Schwerpunkt. Außerdem habe ich allein Alpha et Omega gegründet. Allein weil selbst im katholischen Bereich bei uns in der Gebetsinitiative nicht so das Verständnis war, warum Rosenkranz, warum Heilige Messe. Und es kommen bis heute, obwohl es jetzt seit 2000 existiert, einige nie dorthin. Auch das muss man in Liebe mittragen und trotzdem anfangen. Und ich habe es glücklicherweise gekonnt. Wir haben eine Kirche bekommen und viel später habe ich gesehen, dass auf dem Altar in Stein gemeißelt steht Alpha et Omega. Ich habe einmal den Rosenkranz vorgebetet. Ganz normal, so wie ich das halt ab und zu tue, wenn ich dran bin, habe ich vorgebetet. Und als ich das tat, habe ich ein helles Licht gesehen. Ein helles Licht mit einer ganz starken Ausstrahlung. Einer persönlichen Ausstrahlung, so wie Sie und ich eine persönliche Ausstrahlung haben. Und dieses Licht, das habe ich sofort gespürt, ist mein Kind, das ich sehen durfte. Ich habe die Gottesmutter nicht gesehen, aber ich habe ihre mütterliche Präsenz gespürt. Das Kind war da nicht allein. Aber ich konnte dieses Licht sehen, das mich liebt. Ich konnte diese Liebe bis tief in mein Herz hineinspüren. Ich liebe dich. Ich lebe. Und das ist meine Botschaft, warum ich diese Arbeit tue. Ich tue sie nicht nur, weil ich Ärztin und Therapeutin bin und weiß von vielen anderen, wie sie leiden. Ich tue es, weil ich erfahren durfte, dass diese Kinder leben. Dass sie uns wirklich lieben. Und dass diese Verbindung jetzt schon da ist. Wir werden es für immer sehen dürfen nach unserem Tod, wenn der Herr uns das schenkt. Aber diese Kinder beten jetzt schon, so wie es auch in Marpingen gesagt wurde, für uns bei Gott. Und so wie es der Heilige Vater im Evangelium Vitae gesagt hat, es ist nichts verloren. Wir haben die ganze Liebesbeziehung dieser Kinder in Gott als Möglichkeit geschenkt. Darum hören Sie nicht auf, sich einzusetzen für dieses Ziel, dass wir für den Wandel der Herzen beten und arbeiten. Ich bitte Sie jetzt, dass wir das eine Folie weitermachen. Da steht der Text in Englisch. Also auch mal auf Nummer 6 bitte. Weil hier können wir es nicht ganz lesen. Vielleicht können wir das einmal gemeinsam sprechen. To my dead unborn child and its angel. You, great angel, when you fly back into light, tell my child that I love it. You, great angel, when you hear his laughter, console my tears with his luck. You, great angel, cover his small body with your wings. Never I saw his eyes. Never I hold his hand. Never I felt his breath. You, great angel, I thank you that you lead his soul to my soul. I thank you that you are the bridge, that you are the helper, that my child is sheltered in your touch to God. Amen. Wenn Sie dann bitte mit Folie 17 weitermachen. Wir springen jetzt von dieser Ebene der Emotionen, die immer dabei ist, zur Ebene der intellektuellen Arbeit, denn auch das ist ja wichtig. Und ich möchte noch einmal einsteigen dort, wo wir bei meinem ersten Teil des Vortrags kurz waren, indem ich Ihnen die Definition der posttraumatischen Belastungsstörung noch einmal gebe. Sie wissen ja, dass ich dafür eintrete, genau wie es heute Morgen N gesagt hat, dass das PAS, das Post-Abortion-Syndrom, eine Sonderform der posttraumatischen Belastungsstörung ist. Das ist die Definition. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine durch Traumatisierung physisch, also körperlich, oder psychisch, also seelisch, ausgelöste Angsterkrankung mit Störungen von körperlichen und seelischen Funktionen mit Krankheitswert. Haben Sie dazu eine Frage oder ist das so als Definition klar, dass man so stehen lassen kann? Okay, dann würde ich Sie bitten, dass wir zu Bild 21 gehen. Hier ist jetzt die Definition vom Post-Abortion-Syndrom. Das Post-Abortion-Syndrom ist eine Form der posttraumatischen Belastungsstörung, Es ist eine seelische und/oder körperliche Erkrankung in einem zeitlich variablen Intervall nach Abtreibung auftretend. Dieses zeitlich variable Intervall, das kann also von Tagen nach der Abtreibung bis zu Jahren gehen. Das hängt eben von den Triggern ab, von denen heute Morgen schon gesprochen wurde und die ich Ihnen auch schon auf einer Folie gezeigt hatte. Vielleicht gehen wir nochmal zu Bild 19, bitte. Das ist die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung. Möchten Sie, dass ich da ein bisschen genauer vielleicht drauf eingehe? Ich hätte das jetzt auch neben der Therapie, das heißt das nicht, aber ich habe zwei andere Sachen für Sie auch als Kopien gleich, als Arbeitsblätter. Aber lassen Sie uns als Vorbereitung einmal kurz da reinschauen. Also Intrusion ist das Erste, das heißt, man wird überflutet, unwillkürlich von Erinnerungen an das Trauma, eben auch häufig durch Trigger ausgelöst. Beispielsweise wird eine Frau, die ein Kind abgetrieben hat und vielleicht ein Kind in dem Alter gerade zum Kindergarten gehen sehen mit einer Mutter, das wird als Trigger haben, um dann eben in die Emotionskaskade ihrer eigenen Trauer um das Kind zu kommen. Albträume spielen eine große Rolle. Ich hatte Ihnen ja diesen Wiederholungstraum gezeigt von der Frau mit den drei Blutflecken an der Wand, die sie nicht abwaschen konnte. Psychische Stressreaktionen bei Konfrontation mit den Triggerreizen oder physische. Also psychische heißt Angst, Unruhe, Panik. Physisch heißt Herzrasen, Atemnot, vielleicht auch Bauchschmerzen. Also da, wo der Schwachpunkt ist, kann es sowohl akut als auch chronisch dann zu Krankheitssymptomen kommen. Ist das soweit klar oder haben Sie, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einfach. Als nächstes die Vermeidung. Sie sehen, wir befinden uns jetzt immer in einer Folie zum posttraumatischen Belastungsstörung, die also in der Schweizer medizinischen Forum als wissenschaftlicher Zeitung gestanden hat. Und trotzdem ist es identisch mit dem, was Sie eben auch bei PAS-Frauen sehen. Vermeidung von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen zum Traumakontext. Deswegen macht es auch so wenig Sinn, dass an den Stellen, wo die Beratung mit Scheinausgabe stattgefunden hat und womöglich auch die Abtreibung im gleichen Haus, dann auch Nachbetreuung angeboten wird. Weil die meisten Frauen wollen diesen Ort nie wieder aufsuchen. Vermeidung entsprechender Reize in den Medien. Das heißt Bilder, beispielsweise wenn man Werbung hat mit kleinen Babys, Neugeborenen, dann kann es sein, dass man erlebt, dass Frauen plötzlich in Tränen ausbrechen. Da kann so etwas dahinterstehen. Oder Sie kennen doch zu Weihnachten diese Werbung für so ein Süßes, für so eine Süßware, wo es dann immer so darum geht, dass jemand nach Hause kommt und so angenommen wird mit einer schönen Musik dabei. Da sind auch Szenen mit kleinen Kindern drin, die auf die Großeltern zulaufen. Das kann reichen, um als Trigger zu wirken. Wenn man ein Kind hätte, was eben so nie zu den Großeltern laufen wird. Versucht, das Geschehene zu verdrängen. Das heißt, man will auch uns verdrängen. Man will die Tatsache, dass es diese Krankheit gibt, verdrängen. Denn es tut weh, wenn man ohne Hilfe und ohne, dass man in irgendeiner Form weiß, dass geholfen werden kann, daran erinnert wird. Dissoziative Störungen, das ist dann bei einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung. Ich will das kurz so erklären. Bei Folteropfern kennen wir den Bericht, dass die sagen, ich lag da und es wurde an mir eine Folterung vorgenommen und ich stand gleichzeitig an der Tür und habe das beobachtet. Das heißt, es ist ein letzter Versuch der Seele, eine gewisse Integrität zu behalten. Der Körper wird zwar verletzt, aber ich, das ist ja woanders. Das verlässt sozusagen dann ein Stück den Körper und beobachtet das unbeteiligt von draußen. Und bei Leuten, die schwere Traumatisierungen hatten, passiert das, wenn die in Trigger geraten, unwillkürlich wieder. Das heißt, dann sitzen die da, wir sagen so wie Zombies, also wie Puppen, völlig unbelebt, desinteressiert. Teilweise müssen sie sich hinlegen. Ich hatte eine Patientin, wenn der das passierte, war die für Stunden nicht ansprechbar. Die blieb dann sozusagen stecken in dem Bild, bei ihr ging es um eine sexuelle Traumatisierung in der Kindheit, dass sie da wieder war. Dann war sie nicht die 23 Jahre alte Frau, die ich vor mir sah, sondern sie war das kleine Mädchen, das in dieser Situation wieder vollständig ausgeliefert war. Und sowas ist dann Dissoziation. Das kann im allerschlimmsten Fall dazu führen, dass sich abgespaltene Persönlichkeiten, also eine multiple Persönlichkeit bildet. Eine Vorstufe davon ist, dass man teilidentifiziert ist mit demjenigen, der einen verletzt hat. Ich habe eine Patientin in Behandlung, die also auch traumatisiert wurde als Kind durch sexuellen Missbrauch durch den Vater. Da ist es so, dass ein Teil von ihr zu mir in die Therapie kommt und der andere möchte nicht. Und ich muss beide begrüßen. Ich muss auch für beide Wertschätzung haben. Das ist ganz wichtig. Denn auch der Teil, der mir misstrauisch gegenüber ist und der mich ablehnt, der sagt, der Vater hat doch nie was getan. Du hattest doch einen lieben Vater. Auch dem muss ich achten und ihm Raum geben, damit der andere Teil, der sagt, ich möchte mich behandeln lassen, ich möchte leben können, ich möchte mit meinem Mann einfach auch mein Leben genießen können, ohne dass der Vater ständig zwischen uns steht, dass dieser Teil überhaupt kommen darf. Also all das sind Spaltungen in der Persönlichkeit. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie mit so einer Vase, die kann Sprünge haben oder sie kann zerbrechen. Und ich hatte einmal eine Patientin, Sie wissen, ich arbeite mit inneren Bildern, die auf dem Weg der Heilung einer Töpferin begegnete. Und diese Töpferin hatte einen fast zerbrochenen Krug und arbeitete daran mit Lehm und sah zu, dass die Fugen, die da in diesem Krug waren, wieder dicht wurden. Das war ein Bild, sie hat es dann gemalt, für ihr fast zerbrochenes Selbst, für ihre fast zerbrochene Identität. Und die Töpferin, das war auf der einen Seite ihr heilender Anteil in ihr selbst und auf der anderen auch ich als Therapeutin. Und es war für sie ganz wichtig zu erleben, dass dieser Krug wieder heil wurde. Also das Zerbrechen im wahrsten Sinne, das ist in dieser Dissoziation ausgedrückt. Haben Sie dazu Fragen? Dann eben die Teilamnesie oder die komplette Amnesie für den Vorfall, die Vorfälle. Das heißt, es wird verdrängt. Ich habe manchmal Patientinnen, die in Behandlung kommen, ich meine jetzt nicht bei Abtreibung, weil man da älter ist, aber bei Vergewaltigungen oder bei frühen sexuellen Traumatisierungen, da ist es häufig so, dass sie gar nicht mehr wissen, was da war. Sie wissen nur, es geht ihnen nicht gut. Und da muss man sehr vorsichtig therapeutisch arbeiten. Beispielsweise ist es ein Kunstfehler, dann sofort nach dem Trauma zu fragen. Jetzt erzählen Sie doch mal, was passiert sein könnte. Völlig falsch. Man darf das nicht tun, weil man dann retraumatisiert. Man muss so anfangen, dass man erst einen sicheren und geschützten Ort und innere Helfer innerlich schafft. Das heißt, es muss eine Vertrauensbeziehung, eine Wertschätzung in der Therapie da sein. Und dann wird bildlich damit gearbeitet, suchen Sie sich einen Raum, in dem Sie sich wohl und sicher fühlen können. Das ist manchmal ein Ort, der uns ganz schrecklich vorkommt. Ein Junge, der ständig vom Vater geschlagen wurde, hatte eine Toilette als Ort, den er sicherer und geschützter Ort nannte. Aber das war als Kind der einzige Ort, wo er sich zurückziehen konnte und Schutz hatte, wenigstens vorübergehend vor dem aggressiven Vater. Man muss dann den Ort so annehmen, wie er ist. Also nicht mir muss der Ort gefallen und gut tun, sondern der Person. Und dann arbeitet man mit inneren Helfern. Die inneren Helfer repräsentieren Möglichkeiten der Psyche, sich wirklich auch wieder zu stabilisieren. Das kann auf der Symbolebene ein Tier, eine Gestalt aus der Mythologie sein. Manchmal kommen auch Engelgestalten. Und wir erleben dann eine tiefe, heilsame Atmosphäre und ein Bild dafür, das wieder abgerufen werden kann. Beispielsweise in solchen Situationen, wo ich über den Trigger wieder zurück in mein Trauma komme. Das heißt, meine Psyche lernt Möglichkeiten kennen, sich selbst zu stabilisieren. Und das ist ja ganz wichtig auf dem Weg der Heilung. Und wenn man diese inneren Helfer stabilisiert hat und installiert hat, dann kann man arbeiten mit der Hinwendung zum heilen inneren Kind. Denn jeder, der noch eine Therapie aufsuchen kann, hat heile Anteile. Es ist also falsch, immer auf das halb leere Glas Wasser zu gucken. Man muss auf das halb volle Glas gucken, auf die Ressourcen, auf die Möglichkeiten, die noch vorhanden sind. Da abholen. Und wenn man das heile innere Kind kennt, beispielsweise vielleicht so ein Bibi-Langstrumpf-Typ, so ein Mädchen, das so richtig ins Leben schreitet und viel kann, dem gibt man Raum in dieser imaginativen Arbeit. Das darf spielen, das darf sich bewegen. Und noch später wendet man sich zum verletzten inneren Kind. Das liegt vielleicht als dreijähriges Kind im Bad und wird vom Vater traumatisiert. Und dann ist es wichtig, dass man dieses Kind da rausholt. dass man mit dem heilen inneren Kind, das heile innere Kind bleibt am Ort des sicheren Ortes. Also das geht nicht mit. Dass man mit den inneren Helfern, die man aussucht, zu dem Kranken, zu dem verletzten Anteil geht, zu dem verletzten inneren Kind geht und es rausholt aus dieser Situation, beispielsweise aus einem Schlafzimmer, wo das Kind völlig hilflos liegt. Und wenn man das tut, wenn man diesen kranken Anteil rausgeholt hat und an den sicheren und geschützten Ort gebracht hat, dann verändert sich oft ganz viel im Leben. Dann werden die Leute mutiger, dann werden sie offener, dann haben sie neue Dimensionen in ihrem Leben, wie sie sich im Leben einrichten können. Und in meiner Therapie, die ja auch immer den Glauben mit integriert, als Angebot, ich muss ja auch die Leute da abholen, wo sie sind, erlebe ich ganz oft, dass das mitwächst und dass diese heilende Ebene eben auch aus einer heiligen Ebene kommt. Und dass es dann darüber auch eine ganz große Vertiefung des Glaubens geben kann, eine neue Hinwendung zum Glauben. Und im Falle von Schuld, beispielsweise wenn ich auch mit jemand arbeite, der eben Aggressor war, der geschlagen hat oder sexuell missbraucht hat, oder eben wenn eine Abtreibung vorgenommen wurde, dann ist es ganz wichtig, den Punkt zu erreichen, dass ich in die Versöhnungsarbeit komme. Und dass ich dann auch das Sakrament der Versöhnung, im Falle, dass es einen katholischen Hintergrund gibt, dann auch mit benenne und nicht nur benenne, sondern dahin führe. Und oft ergibt sich dann eben auch in den Therapien eine Wende, wenn dann dieses Sakrament erfahren wurde. Es ist nicht immer so. Es gibt Schuldkomplexe. Da kommen die Frauen und sagen, ich habe jetzt zum 5. Mal gebeichtet. Gott hat mir vergeben, aber ich kann mir nicht vergeben. Da muss man an dem Punkt weiter in der Therapie arbeiten. Das Numbing, das ist die emotionale Abstumpfung, die Isolation. Das heißt, man fühlt sich wie tot. Man hat ein Robotergefühl, so wird es auch genannt. Man ist auch teilnahmslos für andere. Es kann den sozialen Rückzug beinhalten. Die Schule, die Arbeitsstelle. Aber auch meine Beziehungen in der Familie, sie sind mir nicht mehr wichtig. Und es kann dann eben auch eine Suchtgefahr wachsen, weil ich natürlich in meiner Einsamkeit frustriert bin und verlassen bin. Weil ich an meiner Wunde leide und eine Depression habe. Ich will das wegkriegen, ich will die Bilder nicht mehr im Kopf haben. Also gehe ich hin und suche mir Alkohol oder Tabletten oder Drogen, was ich kriege. Und das ist die große Gefahr. Und wie Sie unten auf der Seite sehen können, ist die Abhängigkeitserkrankung bei posttraumatischer Belastungsstörung bis zu 80% gegenüber der allgemeinen Bevölkerung erhöht. Jetzt stellen Sie sich vor, wie viele Leute laufen durch unser Land und haben so eine Gefahr oder sind abhängig. Und der Grund im Falle einer Abtreibung wird nie benannt und nie behandelt. Abgesehen von den persönlichen Betroffenheiten und Verletzungen, die das bedeutet, dem ethischen Aspekt, möchte ich auch mal an die Kosten erinnern, die das verursacht. Wenn dann eine Therapie nach der anderen, eine Suchtbehandlung nach der anderen passiert und man kommt nie auf den Fokus. Der Verlust sozialer Beziehungen ist ja auch schon öfter genannt worden, dass eben auch eine hohe Scheidungswahrscheinlichkeit oder Verlust der Paarbeziehung nach einer Abtreibung besteht. Das gilt aber auch für andere Traumatisierungen. Und dass es eben eine erniedrigte Schwelle auch gibt für Depressionen und Suizidgefahr. Das heißt also, ich neige leichter dazu, weil ich auch eine Selbstbestrafungstendenz in mir habe, mich dann entweder durch eine depressive Entwicklung zu bestrafen, ich habe kein Recht mehr froh zu sein, oder aber ich bestrafe mich eben, indem ich mir das Leben nehmen will. Und da ist eben bei der posttraumatischen Belastungsstörung die Suizidalität 15- bis 20-fach erhöht gegenüber der Normalbevölkerung. Und das gilt sicher auch fürs Post-Abortion-Syndrom. Ich habe noch keine Veröffentlichung gesehen, die einen Zusammenhang untersucht zwischen dem Post-Abortion-Survivor-Syndrom und dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Es ist dringend nötig, dass solche Studien erstellt werden, wo man untersucht, kann es denn sein, dass ein Kind, dessen Mutter in der Depression feststeckt, erinnern Sie sich an das Bild von dem Käfig, was ich Ihnen gezeigt hatte, ein Kind, das also keine Aufmerksamkeit von der Mutter bekommen kann, weil die Mutter depressiv ist, weil sie in ihren Emotionen gebunden ist, an ihr Trauma. Kann es denn sein, dass so ein Kind dann eben durch ein aktives und hyperaktives und aggressives Verhalten einen Schrei der Seele ausstößt, um auf sich aufmerksam zu machen, auf die eigene Not? Und statt ihn dann zu erkennen und auch den Zusammenhang zu erkennen zwischen diesen Krankheitsbildern, bekommt das Kind dann Beruhigungsmittel. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen diesen Ursachen nachgehen. Damit sage ich nicht, dass jedes Kind, das eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung hat, erleben musste, dass eine Abtreibung in der Familie stattgefunden hat. Ich sage nur, es kann eine Ursache sein. Und wir sind aufgerufen, diese Ursache zu untersuchen. Wir können das nicht einfach ignorieren. Das Gleiche gilt für Essstörungen, Anorexia nervosa und Bulimie. Wenn ich in meiner Familie erlebt habe, vielleicht ohne dass ich es weiß, aber vom Klima in der Familie, dass ich nicht wirklich angenommen bin. Sei es, dass meine Eltern gebunden sind an eine Abtreibungssituation, ihre Partnerschaftskonflikte und all das, was wir gerade benannt haben. Oder sei es, dass ich eben auch selber im Leib meiner Mutter, in dem Ort, wo andere Kinder getötet wurden, beginnend schon das Gefühl habe, ich bin im Leben ja ganz unsicher. Das ist ja eine ausgesprochen lebensbedrohliche Situation, in der Gebärmutter zu sein. Dass ich atmosphärisch da als Kind heranwachse, dass in Angst und Bedrohung heranwächst und dann nicht angenommen wird im Leben, weil die Mutter und der Vater gebunden sind an die Erkrankung nach diesen Abtreibungen, dann kann es doch sein, dass ich dem Leben gegenüber auch mal Nein spreche, indem ich eine Essstörung entwickle, indem ich das Essen ausspeie oder aber eben indem ich das Essen gar nicht erst zu mir nehme. Auch hier sage ich, nicht jede Störung, nicht jede Essstörung hat solch einen Hintergrund, aber es müssen Untersuchungen erfolgen, wo man auch diese mögliche Verbindung untersucht und dann auch entsprechend therapiert. Man kann das nicht einfach ignorieren, wie es geschieht. Und dann eben die ganzen aggressiven Jugendlichen. Wir hören, dass die Kriminalisierung bei Jugendlichen zunimmt. Wo sind die Studien, die auch diesen Zusammenhang wieder untersuchen? Wir haben also traumatisierte Familien, wir haben Krankheitsbilder, die zunehmen und wir haben fehlende wissenschaftliche Untersuchung und Verdrängung dieser Krankheitsbilder. Ja, die Häufigkeit, ich hatte schon gesagt letztens, die posttraumatische Belastungsstörung, es gibt unterschiedliche Studien, es ist so von ca. 14-15% auszugehen in der Bevölkerung. Und angefangen, das zu erkennen, hat man schon nach dem Ersten Weltkrieg, dann später nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen auch die Holocaust-Forschung. Und dann die Forschung an Vietnam-Soldaten hat sehr zu der Entwicklung des posttraumatischen Belastungssyndroms in den USA beigetragen. Und darüber ist es dann auch zu uns gekommen, wie ja jetzt auch die PAS-Forschung von Amerika zu uns kommt. Wir haben ja gesehen, dass man dort viel weiter ist. Was ich noch wichtig finde, Ihnen zu sagen, die höchste Inzidenzrate, das heißt die höchste Rate von Traumatisierungen, die zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Nicht jede Traumatisierung führt ja dazu, in ca. 15%. Die höchste Ursache ist man-made Trauma. Das heißt, kein Erdbeben hat so viel posttraumatische Belastungsstörungen als Folge, wie die durch Menschen verursachten Wunden in der Seele. Der Mensch ist da des Menschen Wolf, wie es ja ein Sprichwort sagt, im wahrsten Sinne. Hier muss man wirklich wieder auf diesen Zusammenhang hinweisen und da wir uns auf einem Kongress, auf einem Gebetskongress befinden, denken Sie daran, dass es ja eine tiefe Sünde ist, einen Menschen zu verletzen und wie da diese Sünde immer wieder am tiefsten bei einem Menschen die Seele verletzen kann. Keine Naturkatastrophe kann es so sehr wie die Böswilligkeit, die Aggression aus einer menschlichen Seele. Wobei wir wissen, dass all diese Dinge, die wir jetzt benannt haben, ja oft nicht im Sinne von böse sind, von schlecht, sondern eben erzeugt durch Traumatisierungen in einer langen Kette. Denn wenn ich im Leben nicht angenommen wurde, beispielsweise weil ich als Mädchen eine Sozialisierung erfahren habe, wo man mich gar nicht wollte. Wir haben heute Morgen den Satz gehört, wärst du nicht vor deinem Bruder geboren worden, hätten wir dich abgetrieben. Das heißt, wenn ich so in so einem Klima heranwachse, wo man nicht wirklich Ja zu meinem Sein sagt, als Mädchen beispielsweise, mich annimmt, mich fördert, mich liebt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass ich später selber Nein zum Leben sage. Und so zieht dann die eine Aggression, die eine Verneinung, die nächste nach sich. Ich bitte Sie jetzt, das war jetzt Folie Nummer 19, dass wir jetzt auf Folie 25 gehen. Ja, ich möchte gerne das nochmal vertiefen, indem Sie auf dieses Bild schauen. Sie sehen den Käfig, den die betroffene Frau gemalt hat, als Ausdruck ihrer Depression, aber auch ihrer Scham. Sie verschließt sich vor den anderen. Sie mag sich nicht mitteilen, dass sie abgetrieben hat, weil es ein Tabu ist. Sie steht im Blut ihres Kindes, ihr fehlen Hände und Füße. Über ihr bringt ein Storch ein Kind. Sie war ja dann nach einem Jahr wieder schwanger. Das ist ja auch nicht selten, dass es auch Ersatzschwangerschaften gibt. Und sie hatte 25 Stunden Wehen, als dieses Kind unterwegs war. Und das ist eben das, was Hebammen häufig sagen, dass wenn eine Traumatisierung durch Abtreibung nicht durchgearbeitet ist, dass dann ein weiteres Kind nicht angenommen werden kann, dass die Frau sich nicht wirklich öffnen kann für dieses Kind. Und sie hatte dann einen Kaiserschnitt. Aufgrund dieser 25 Stunden im Geburtskanal entwickelte das Kind Fieber und kam in eine Kinderklinik. Und da hat die Frau dann sofort gedacht, Gott wird mir dieses Kind wieder nehmen. Ich habe diesen gesunden Sohn gar nicht verdient. Das heißt, da ist dann schon wieder diese Bestrafungsidee. Und daraus dann auch schon wieder eine Tendenz zum Überbehüten des Kindes. So ein Kind werde ich dann als Mutter nicht loslassen, dass es expansiv werden kann, dass es einfach rauslaufen kann, mit anderen spielen. Das darf dann nicht hinfallen, das könnte draußen überfahren werden. Das heißt, ich stecke dann das Kind schon wieder in einen Käfig. Und das ist das Post-Abortion-Survivor-Syndrom. Der Mann ist nicht erreichbar von der Frau in seinem Wunsch, sich ihr wieder anzunähern, denn er hatte maßgeblich zu der Abtreibung beigetragen, weil er seine Frau wiederhaben wollte, wie vor dieser ganzen Krise, vor der Ambivalenz, wie Sie es auf der linken Seite hier sehen. Ich teile jetzt einen Zettel aus und ich möchte, dass wir einmal Sätze dieser Frau, die sie in der Therapie gesagt hat, gemeinsam durchgehen. Ich habe Ihnen ja gerade die Kriterien für PAS und posttraumatische Belastungsstörung gezeigt. Und jetzt können wir anhand dieser Sätze, die die Frau persönlich gesprochen hat, mal schauen, ob Sie die da wiedererkennen. Ich fange schon einmal an. Das ist jetzt die Bild Nummer 27, wenn Sie vielleicht wiederkommen könnten und Bild 27 einstellen. Dankeschön. Ja, das ist jetzt also das Innenleben nach Abtreibung. Das sind also wörtliche Zitate der Frau, die diesen Käfig gemalt hat. Ich bin schuldig, wenn man erkennt, dass man das Wertvollste und Beschützenswerteste im Leben preisgegeben hat, sein eigenes Kind, unschuldig und wehrlos. Es gibt kein größeres Schuldgefühl auf dieser Welt und im Leben eines Menschen. Sie sehen, das ist der Käfig der Schuld, den sie gemalt hatte. Und sie hat direkt nach der Abtreibung gesagt, ich habe mein Leben abgeschnitten. Ich bin selbst nichts mehr wert. Mit welchem Recht lebe ich, wenn ich einem anderen dieses Recht verwehrt habe? Sie sehen, es ist im Grunde ein unausgesprochenes Programm in dieser Frau, nicht wieder glücklich werden zu dürfen. Denn würde sie glücklich, wäre das ja ein Verrat an dem Kind, das nicht glücklich sein durfte. Das heißt, es gibt einen unausgesprochenen Impuls der Frau an sich, nicht wieder glücklich werden zu dürfen, sich immer wieder bestrafen zu müssen. Dann darf sie natürlich auch mit dem Partner nicht glücklich sein und auch nicht mit den anderen Kindern, weil es immer wieder ein Verrat wäre an dem abgetriebenen Kind oder den abgetriebenen Kindern. Auch da ist wieder die Käfigsituation. Und dann dieses, ich bin selbst nichts mehr wert. Was ich gerade schon sagte, oft ist bei Frauen, die abtreiben, der Selbstwert sowieso schon geschwächt durch Traumatisierungen, die man zuvor erlebt hat. Nicht wenige Frauen berichten, wenn man mit ihnen arbeitet über Post-Abortion, dass sie selbst sexuell missbraucht wurden als Kinder. Nicht jede Frau, aber viele Frauen haben Traumatisierungen in ihrer Familie erfahren. Neben der Traumatisierung durch sexuellen Missbrauch gibt es eben auch die Traumatisierung dadurch, dass man entwertet wird. Dass man nicht wertgeschätzt wird im Mädchensein, im Frausein. Diese Frau beispielsweise mit dem Käfig hat auch noch die Traumatisierung, dass ihre Eltern aus einem anderen Land als Migranten hier waren. und sie sich im Grunde hier nicht angenommen fühlte und eine schäbige Wohnung, wie sie sagte, zu Hause war, wo sie kein Kind mit hinnehmen mochte. Das heißt, ihr Selbstwert war von vornherein auch über diese Schiene geschwächt. Und dann hatte sie einen Beruf und verdiente gut und konnte sich eben nach 15 Ehejahren, wo sie die ganze Zeit die Pille genommen hatte und sie dann absetzte, weil sie Anfang 30 war und die Ambivalenz in ihr kam, weil sie spürte, sie wird jetzt älter und eigentlich wollte sie doch ein Kind, und sie konnte es nicht ausdrücken. Und als sie dann auf andere Weise verhütete, im Grunde weil sie schwanger werden wollte, aber das nicht sagen mochte, da war dann die Ambivalenz da und sie geriet in die Falle der Beratungen, von denen ich gesprochen habe. Nach der Abtreibung, sehen Sie, ist natürlich diese Selbstwertverletzung noch viel größer. Und was tun wir den Frauen an, wenn wir dann dieses Krankheitsbild nicht ernst nehmen und nicht benennen? Ich frage das auch die feministisch orientierten Frauen. Wenn es darum geht, dass ich die Selbstbestimmung der Frau verbessern will, wie kann es denn dann sein, dass ich so ein Krankheitsbild negiere? Dass also für jedes Aspirin, was ich mir in der Apotheke hole, ein Zettel existiert, wo drauf steht, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und wenn es um so etwas Zentrales geht, dann ist es dem Gutwill der Beratung überlassen, wie viel oder wenig so ein Post-Abortion benannt wird. Und wenn ich danach dran leide, dann kann ich also das Land auf- und absuchen nach Leuten, die das wirklich therapieren. Und es gibt keine Abrechnungsziffer für Ärzte und es ist überhaupt nicht bekannt als Forschungsobjekt in den Universitäten oder als Gegenstand der Lehre. Das heißt, ich entwürdige und entwerte die Frau wiederum. Und nicht nur die Frau, sondern auch die Opfer, nämlich die abgetriebenen Kinder. Meine Seele ist entzweit. Ich fühle mich beschmutzt und entwürdigt. Vielleicht erinnern Sie sich an die Bilder von meinem ersten Vortragsteil, diese blauen Bilder mit der Qualle. Da hatte die Frau gesagt, ich fühle mich wie beschmutzt im Schoß. Ich bin beschmutzt im Schoß. Hier sehen Sie, diese Frau empfindet das auch so. Und jetzt möchte ich Sie daran erinnern, dass wir gehört haben, wie die heilige Bernadette von der Gottesmutter den Auftrag bekam, sich zu beschmutzen. Sie hat sich wie ein Tier, sie wurde ja dann auch ausgelacht dafür, hat sie sich auf die Erde herunterbegeben, hat Erde in den Mund genommen, hat Gras oder Kräuter in den Mund genommen. Das heißt, wenn wir nicht mehr Menschen mit der inneren Würde eines Menschen und der inneren Haltung eines Menschen orientiert auf Gott sind, dann besteht die Gefahr, dass wir diese menschliche Würde so verletzen, dass wir uns zentral beschmutzen. Und das wird an diesem Punkt durch Bernadette gezeigt. Und Sie sehen hier, sagen diese Frauen, ich fühle mich wie beschmutzt. Und Bernadette hat sich beschmutzt. Und es ist eine zentrale Aufgabe des Wegs der Heilung vom Post-Abortion-Syndrom, dass wir sie zur Quelle der Heilung in Gott führen. Dass wir sie zur Quelle der Heilung im Sakrament der Versöhnung führen. Dass wir sie zur Quelle der Heilung führen in diesem Bad der Reinigung im Sakrament der Beichte. Und das dürfen wir stellvertretend hier während unseres Aufenthaltes in Lourdes tun. Denn Lourdes ist ja auch etwas, wo wir stellvertretend für andere ein Bad der Reinigung suchen. Und wo wir andere stellvertretend zu diesem Bad führen. Lassen Sie uns diesen tiefen spirituellen Hintergrund, dass wir uns hier als Pro-Lifeler in Lourdes getroffen haben, von hier mitnehmen. Indem wir uns gerade Bernadette in ihrer Beschmutzung vorstellen und dann erleben, wie Gott heilt, wie Gott heilen will, wie die Immaculata, wie die unbefleckte Empfängnis, wie sie sich dann offenbart, kommt und sagt, kommt alle zu mir und reinigt euch durch meine Fürbitte von der Sünde. Reinigt euch, damit ihr wieder aufrecht seid in euch, indem ihr heil werdet. Und zwar an Körper, Geist und Seele. Denn die wahre Heilung meint nicht nur den Körper. Die wahre Heilung meint auch nicht den Geist, in Klammern Psychologie. Die wahre Heilung meint Körper, Geist und Seele, also auch die geistliche Heilung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir mit Priestern zusammenarbeiten. Dass ein Netzwerk entsteht zwischen Kirche und Wissenschaft, um diesen Krankheitsbildern gerecht zu werden. Post-Abortion-Syndrom, Suchterkrankungen, viele Krankheiten, in denen die Seele zutiefst beschmutzt ist. Sie müssen in diesen großen Heilskontext gestellt werden, damit Heilung erfolgen kann. Und ich denke, wir sind also nicht umsonst hier in Lourdes, sondern hier ist der Ort, wo uns das ganz klar gezeigt wird. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen, keine innere Mitte mehr, drehe mich innerlich nur noch im Kreis. Sie hat die Orientierung verloren. Erinnern Sie sich an die Qualle, die treibt im Meer. Die Frau, die das gemalt hatte. Es gibt keinen Halten. Es gibt keinen, wie heute Morgen auch N sagte, kein Orientiertsein. Die Orientierung ist verloren gegangen. Und die wird natürlich dann noch mehr verloren gehen, wenn dann Suchtmittel angewandt werden. Ich leide unter Angst- und Panikzuständen. Angst vor dem weiteren Leben, das täglich aushalten zu müssen. Die Frau sagte, ich mache morgens die Augen auf und ich habe das Bild davor vor mir, wie ich auf dem Abtreibungsstuhl liege. Und wenn ich die Augen schließe, dann träume ich davon. Also sie ist geplagt und gepeinigt von diesen Vorstellungen. Alle wachen Stunden des Tages. Sie sagt Panik, weil es ein gelebter Albtraum ist, der erst mit dem Wachwerden beginnt. Also das Wachsein ist ein Albtraum und nachts sind Albträume da. Sie können sich vorstellen, dass so ein Mensch natürlich auch zu Suizid neigt. Und sie selbst war suizidal. Das zweite Kind, was sie dann erwartete, war so ein Versuch auch der Selbstrettung vor dem Suizid, vor diesen suizidalen Impulsen. Die ließen dann wirklich nach der Geburt des Kindes nach. Aber wenn sie erlebt hätten, wie diese Eltern sich bei mir gestritten haben, wie die miteinander umgegangen sind, wie kalt, wie sie sich gegenseitig die Schuld gegeben haben, wie sie hochaggressiv sich angeschrien haben und die Frau hielt das neugeborene zweite Kind auf dem Arm. In diesem Klima muss dieses Kind heranwachsen. Das Kind lag da völlig unschuldig im Arm der Mutter oder des Vaters, um das sie sich rührend kümmerten. Aber mit dem anderen Anteil verletzten sie es, weil sie sich selber ständig verletzen mussten, in diesem unausgesprochenen Auftrag nicht miteinander mehr leben zu können und glücklich sein zu dürfen. Ich leide unter Schlaflosigkeit. Sie haben das ja vorhin auf der Folie von der posttraumatischen Belastungsstörung gesehen. Albträume, Schlaflosigkeit. Das Gefühl, Watte im Kopf zu haben, das erinnert an das Numbing, dieses Gefühllossein, weil kein anderer Gedanke so stark ist und vorherrscht. Keine rechte Freude mehr am Leben. Man nimmt die schönen Dinge nicht mehr richtig wahr, wie den Wechsel der Jahreszeiten, Blumen, einen schönen Sonnenuntergang. Sie hatten die Blume auf dem Bild ohne die Wurzeln gesehen. Sie hat keine Beziehung mehr wirklich zu der Schönheit der Schöpfung, weil sie die ja gar nicht empfinden darf, denn sie hat einem Ungeborenen verwehrt, diese Schönheit jemals sehen zu dürfen. Das ist ihr innerer Auftrag. Ich darf es nicht mehr als schön empfinden. Ich habe das Gefühl, als sei mein Leben gelaufen, als sei ich mitgestorben damals auf dem Stuhl. Bei ihr kam erschwerend hinzu, dass als sie schon zur Abtreibung ging und auf dem Stuhl war, die Abtreibungsärztin sagte, bei Ihnen geht das so nicht, sie wollte örtlich betäuben. Sie müssen eine Vollnarkose haben, haben Sie so und so viel Geld dabei, es waren über 100 Euro. Und dann ist sie wieder vom Stuhl zu ihrem Mann und hat gefragt, hast du das Geld? Und dann ist sie wieder auf den Stuhl zurück. Und dann hat sie sich, und jetzt stellt sie sich immer wieder vor, wäre ich doch da nicht wieder auf den Stuhl zurückgegangen. Und diese Selbstvorwürfe, die sie jetzt ständig quälen, hätten wir das doch als Impuls verstanden, wegzulaufen. Und als sie dann schon das Narkosemittel bekam, da hörte sie, wie noch jemand sagte, 10. Woche. Und sie hatte einen Tag zuvor ein Buch gefunden mit Bildern von der Entwicklung eines Kindes. Hatte das ihrem Mann gezeigt und der hatte ihr gesagt, schau da jetzt nicht mehr rein, das verwirrt dich nur, das bringt dich nur durcheinander. Wir bleiben jetzt klar bei einer Linie, du gehst abtreiben. Und als sie dann hörte, als das Narkosemittel schon anflutete, 10. Woche, da wollte sie noch sagen, halt, ich will nicht, und sie konnte nicht mehr. Und das geht ihr immer wieder durch den Kopf. Das Gefühl, niemals mehr entrinnen zu können. Denn man nimmt sich selbst überall hin mit. Man kann sich vom Partner trennen, der einem das angetan hat. Doch niemals wird man sich selbst los. Da steckt dann auch wieder die Wurzel zur Suizidalität. Dauerunruhe und große innere Disharmonie. Auch das haben Sie bei Arousal vorhin gesehen. Enttäuschung über den Partner. Man sieht seine Liebe, die man ihm einst entgegenbrachte, verraten, verkauft. Wofür hat man all die Gefühle investiert? Enttäuschte Hoffnung. Der Mann hat sich ja auch ein ganzes Stück selbst verraten, indem er das Kind nicht geschützt hat. Das hat er sofort begriffen, als seine Frau sich so verändert hatte. Und er ist von tiefen Selbstzweifeln und von tiefen Selbstvorwürfen geprägt. Er will sich das Leben nehmen und er lässt es, weil er jetzt seine Frau schützen will. Aber er lässt zu, dass sie ihn ständig entwürdigt. dass sie ihn ständig klein macht, sozusagen als Form der Bestrafung. Aber was ist das für ein Vater, wenn das der Sohn heranwächst, den die Mutter immer so in den Dreck tritt? Auch das wird wieder Folgen für den Selbstwert des Sohnes haben. Man steckt in einem inneren Gefängnis, aus dem man nicht einfach entlassen wird. Und man ist alleine einsam, besonders im Käfig. Denn die anderen Mithäftlinge geben sich nicht zu erkennen im täglichen Leben. So wie ich auch nicht aus Scham. Und ich denke, wir müssen auch gemeinsam mit der Kirche, mit Geistlichen, Möglichkeiten finden, dass dieses sich öffnen geht. Dass wir Gottesdienste haben, eben wie heute Morgen schon gesagt, jetzt nicht unter dem Titel "Ich habe abgetrieben, kommst", denn das ist eine zu große Schamgrenze, aber für ungeboren verstorbene Kinder. Dass wir Trauerrituale entwickeln, dass wir auch Gesprächsgruppen haben. Wobei wir vorsichtig sein müssen, dann eben nicht zu weit in die einzelnen Traumatisierungen hineinzugehen, denn da kann dann leicht, wie heute Morgen Enya auch schon sagte, eine ganze Kaskade von Vorverletzungen sichtbar werden, die da doch professionelle Hilfe nötig machen. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Es darf nicht so bleiben, dass alle in diesen Käfigen isoliert und einzeln leiden, ohne sich mitteilen zu können. Wir müssen wirklich gemeinsam darüber nachdenken, da Möglichkeiten zu entwickeln. Und ich möchte Sie jetzt fragen, hat da jemand schon was entwickelt? Gibt es hier Leute, die schon über solche Gruppenerfahrungen verfügen? Also ich denke, wir sollten es wirklich ins Gebet nehmen und versuchen anzufangen, vielleicht eben über Gebetsgruppen. Gebetsgruppen für vorgeburtlich verlorene Kinder, wo dann ganz vorsichtig diese Dinge vielleicht sich öffnen können, durchs Gebet abgesichert und getragen. Damit erreichen wir erstmal die, die zu Gebetsgruppen können. Und wir müssen für die beten, die wir dann nicht erreichen, weil sie weit vom Glauben entfernt sind. Und müssen auch für die Möglichkeiten entwickeln, dass wir an sie herankommen. Aber ich denke, wie heute Morgen schon gesagt, wir müssen in kleinen Schritten vorwärts gehen. Aber wir müssen anfangen. Haben Sie zu diesen Aussagen noch Fragen? Ist was unklar von der Bedeutung oder? Dann würde ich sagen, dass wir jetzt bitte das nächste Bild, also dass wir zu Bild 25 nochmal zurückgehen. Oder, ja, genau, und jetzt das nächste. Und jetzt das nächste nochmal. Also in die andere Richtung. Ja, das war das mit dem Mann, hätte ich gern. Vielleicht nochmal eins weiter. Nee, die andere. Diese Zeichnung, Nummer 28. Mhm, Dankeschön. Das erinnere ich Sie nochmal, sind die Bilder von dem Mann, die man ja sehr selten sieht. Sie haben ja vorhin in dem Film den Mann gesehen, der gerade traumatisiert wurde, der sein Kind verliert. Und hier sehen Sie, wie er am Arm seiner Frau hängt, wie so ein Zappelphilipp. Das ist eben diese unausgesprochene Übereinkunft. Wir leiden aneinander als Selbstbestrafungsimpuls. Wir dürfen nicht mehr glücklich werden. Wir depotenzieren uns gegenseitig. Wir verletzen uns gegenseitig. Und die Selbstverletzungsimpulse der Frau sind im ersten Bild dargestellt, wo sie diese Wunde am Kopf hat. Und unten eben sein vergeblicher Versuch, über die Steine, den steinigen Weg, seine Frau und auch das Kind, das jetzt nicht mit dargestellt ist, zum Licht führen zu wollen. Und schauen Sie mal, das einzige Gesicht, was auf diesen ganzen Bildern vorhanden ist, das ist die Frau, die nach hinten schaut. Da ist sie authentisch, wenn sie davon redet, was war. Sie sind nicht authentisch, wenn sie nach vorne schauen. Sie haben noch keine Vorstellung, wie das gehen soll. Und sie brauchen Hilfe. Ich bitte Sie, dass wir dann zu Bild 27 gehen. Das ist jetzt ein Konzept zur Therapie des Post-Abortion-Syndroms, was ich Ihnen ausgeteilt habe. Ja, klar, Moment bitte, ja.
Was trotzdem, wenn Sie schon ein Fallbeispiel bringen, können Sie vielleicht noch kurz sagen, wie es denen heute geht, oder stecken Sie da noch mit drin?
Sie sind von Süddeutschland zu mir nach Münster gekommen, einen weiten Weg, und waren dann immer ein Wochenende lang bei mir, als das Kind noch so klein war, dass Sie es mitnehmen konnten. Als das Kind in das Alter kam, dass es einfach dann auch schon über ein Jahr alt war und sie das Gefühl hatten, es bekommt zu viel mit und sie wussten auch nicht mehr genau, wo sie es lassen sollen während der Therapie, sind sie dann nicht mehr gekommen. Wir haben aber für beide dann versucht, zumindest eine normale, in Anführungsstrichen, Therapie zu finden, um an den Wunden, die jeweils in der eigenen Familiengeschichte sind, arbeiten zu können. Und das Post-Abortion-Syndrom, da haben Sie von mir dann jetzt ein Stück Konzept mitgenommen, wie Sie es bearbeiten. und Sie haben die Möglichkeit, sich zu melden. Sie sind beide im Moment in konventionellen Therapien, wollen da aber das Post-Abortion-Syndrom auch mit einbringen mit den Therapeuten. Und ich hoffe, dass das gelungen ist. Und ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie mir dieses Material zur Verfügung gestellt haben. Denn das ist durchaus nicht selbstverständlich. Ja, die Therapie des Post-Abortion-Syndroms. Ich habe es jetzt eingeteilt in drei große Kapitel. Gespräch, Versöhnung und Integration. Die innere Wahrnehmung ist gestört. Wir haben gesehen, die Betroffenen wollen gar nicht mehr auf sich selbst schauen, weil es zu sehr schmerzt. Und es braucht einen Begleiter, der sagt, ich bin bei dir, ich bin da. So wie heute Morgen eben auch gesagt wurde und im Laufe der letzten Tage. Da sein, Wertschätzung geben, ein Klima schaffen, in dem das Du und das Ich in einen gemeinsamen Austausch kommen können, sind Basisvoraussetzungen, um Vertrauen zu schaffen. Dann kann es in den Dialog mit anderen gehen. Dann kann ich diese schmerzliche innere Wahrnehmung Schritt für Schritt zulassen. Und ich kann in die Trauerarbeit einsteigen. Es gibt ein Buch, was ich Ihnen empfehlen möchte. Das ist geschrieben von einer Schweizer Tiefenpsychologin. Sie heißt Verena Kast. Und es heißt Trauern, Chancen und Phasen eines psychischen Prozesses. Ich möchte ganz kurz, wenn Sie mögen, Ihnen die Phasen einer gesunden und gelungenen Trauerarbeit vorstellen. Würde Sie das interessieren? Also die erste Phase, die man nach dem Verlust eines Menschen, geboren oder ungeboren, durchmacht, ist Konfusion. Man ist durcheinander. Es kann auch ein Gefühl von Taubheit da sein. Man ist jedenfalls völlig aus der Spur des normalen Lebens. An diese Phase anschließend tut sich dann häufig eine Phase, wo ich versuche, das auszudrücken, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich träume in der Zeit. Und die Träume können sehr häufig eben auch um die verlorene Person kreisen. Und in einer weiteren Phase ist es so, dass ich dann lerne, den verlorenen Menschen langsam, schrittweise in mein Leben zu integrieren. Das heißt, ich komme in eine neue Beziehung zu dem Menschen. Ich habe akzeptiert, dass er nicht mehr Teil meines Lebens ist, im Hier. Aber ich habe ihn in mein Selbst als Teil meines eigenen Lebens, ich habe diese Person gekannt, ich liebe diese Person nach wie vor, integriert. Und ein gläubiger Mensch, und das ist eine sehr große Hilfe, kann dann auch den Zugang haben, ich habe das Vertrauen und den Glauben, dass ich dieser Person wieder begegnen werde bei Gott. Das ist dann eine große Integrationshilfe auch für mein eigenes Leben. Diese Trauerarbeit, also diese Phase der Konfusion, der großen Emotionen, wo auch Emotionen wie Wut sein können am Anfang. Ja, ich bin auch wütend auf die Person, die gegangen ist. Das muss man alles zulassen dürfen. Diese Phase kann, genau wie die nächste Phase, dass ich immer wieder von der verlorenen Person spreche, dass sie ganz viel Präsenz in meinem Leben hat, stecken bleiben. Es gibt so eine irische Geschichte, wo das sehr gut herauskommt. Und zwar ist das ein Mann, der seine junge Frau verloren hat und sie sehr liebt. Und sie wird begraben und er bleibt am Grab sitzen in der Geschichte. Und es kommen immer wieder Menschen und sagen, jetzt komm mit uns, komm. Oder eine junge Frau kommt, eine andere und will ihm auch beistehen und sie könnte vielleicht eine neue Partnerin werden. Und er sagt, nein, ich bleibe hier, hier ist mein Platz, bis er selber alt ist und stirbt. Das heißt, so ist eine Trauer, die nicht in diesen Schritten durchgearbeitet und durchgelebt und durchgelitten wird. Ich kann also in der Phase der Emotionen stecken bleiben, dass ich große innere Emotionen habe, die sich abwechseln. Angst, Wut, Trauer, Depression. Und wenn ich darin stecken bleibe, dann habe ich so ein Bild, was wir beim Post-Abortion-Syndrom gesehen haben. Wenn ich in die nächste Phase komme, dass ich darüber sprechen kann, dann habe ich quasi schon die Gesprächsphase, die ich jetzt hier abgebildet habe, erreicht. Ich komme in die Phase des Austausches. Aber auch da ist wichtig, dass es ein echter Austausch ist. Dass ich wirklich meinen Gefühlen in den Gesprächen Raum gebe. Die Frau, von der ich gerade erzählt habe, die hat mir gegenüber so langsam wieder durch meine Interventionen ihre Gefühle in ihre Mitteilungen reinfließen lassen. Die sprach anfangs wie ein Roboter. Also die wiederholte das pausenlos ohne dass da Gefühle mit in Kombination waren. Die konnte das den ganzen Tag abspulen und war aber innerlich taub. Das ist dann auch ein Steckenbleiben. Das muss man dann auch überwinden. Es muss wirklich ein Durcharbeiten sein in einem Gespräch, in dem die Emotionen integriert sind. Dann kann ich in die dritte Phase kommen und das wäre dann eben die Integration. Und dazwischen ist eben die Versöhnungsphase, dass ich annehme, dass jemand gestorben ist. Dass ich ihn loslassen kann in diese Veränderung, in diesen Verlust hinein. Und das ist natürlich umso leichter, je mehr ich auch ein Mensch bin, der einen Glauben hat, der dem also einen Sinn geben kann, wie es auch heute Morgen schon gesagt wurde. Die Sinngebung des Verlustes ist ganz wesentlich auf dem Weg der Heilung. Ich habe also nach der Trauerarbeit dann hier aufgeführt, die geistliche Hilfe. Die geistliche Hilfe ist ganz wichtig für Menschen, die einen solchen Hintergrund haben, die offen sind für geistliche Hilfe. Und ich bemühe mich in Therapien darum, auch eine solche Offenheit zu schaffen, auch bei Menschen, die es vielleicht anfangs nicht haben. Weil dann kann dadurch diese sinnstiftende Dimension wachsen, dass man weiß, wo man sein Kind wiederfinden kann. Und im Rahmen dieser inneren Wahrnehmungsarbeit ist natürlich auch wichtig, dass aus diesem Zellhaufen, wie heute schon gesagt wurde, wieder mein inneres Kind wird. Das heißt, dass ich dieser Depersonalisation, die mit Abtreibung einhergeht, eine Repersonalisation folgen lasse, dass es wieder eine Person wird, um die ich trauere. Denn ich kann nur eine sinnhafte Trauerarbeit leisten um eine Person, nicht um einen Zellhaufen. Der nächste Punkt sind Selbsthilfegruppen, Psychotherapie und Traumatherapie. Das wäre also schon so der Einstieg in die professionelle Hilfe. Ich denke, wenn man mit Selbsthilfegruppen arbeitet, dann wäre es ganz wichtig, dass jemand professionell geschult ist, solch eine Selbsthilfegruppe leitet und dass sie auch nicht zu groß ist. Weil die Gefahr der Retraumatisierung gegeben ist. Und wenn man sieht, dass Personen dann doch auch an Material kommen, an Verletzungen kommen, die aus einer Phase des Lebens stammen, die vor der Abtreibung liegt, und das wird sehr häufig der Fall sein, dann sollte man auch eine Rückbindung an Therapien haben, an Therapeuten haben, die in der Lage sind, da mitzuhelfen, an Zentren haben, die in der Lage sind, mitzuhelfen, an Geistliche haben, die einem den Rücken stärken. Ich würde so eine Selbsthilfegruppe auch nicht ohne einen Geistlichen aufbauen. Ich werde nächstes Jahr mit Seminararbeit in Deutschland beginnen und ich habe möglicherweise einen Geistlichen, der das auch mitbegleiten wird. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Die Selbsthilfegruppen, wie gesagt, können darin münden, dass ich eine Psychotherapie brauche und die Psychotherapie kann, falls eben schwerste Traumatisierungen vorliegen, auch eine Traumatherapie zur Notwendigkeit haben. Notwendigkeit im wahrsten Sinne. Wobei eben nicht jeder Psychotherapeut auch Traumatherapeut ist. Das ist eine Spezialausbildung, die man macht. Jeder Psychotherapeut kann Kriseninterventionen durchführen. Aber traumatherapeutische Arbeit ist nochmal ein anderer Schwerpunkt. Und man sollte schauen, dass wenn also wirklich schwerst traumatisierte Menschen in Gruppen sind oder im Einzelgespräch mit einem sind, dass man sich vielleicht vorher schon einen Überblick verschafft. Es gibt auch im Internet eine Seite über christlich arbeitende Therapeuten. Also sie sollten sich so etwas erst beschaffen, bevor sie in diese Arbeit, in dieses Counseling einsteigen. Es gibt auch ein Heft herausgegeben vom Bundesverband Lebensrecht über hilfreiche Adressen. Versöhnung. Mit Gott wie zugänglich. Ich habe dieses wie zugänglich dazu gesetzt, weil wir, wie heute Morgen auch Enn schon sagte, immer da abholen müssen, wo die Einzelnen sind. Es ist nicht meine Aufgabe, zu evangelisieren im Sinne von überstülpen. Weil dann evangelisiere ich nicht, sondern dann projiziere ich nur letztlich aus Stolz heraus meine eigenen religiösen Errungenschaften auf einen Menschen, dem ich das Gefühl gebe, ich bin groß und du bist klein. Das kann es nicht sein. Sondern ich muss in einem Rahmen der wirklichen Wertschätzung jemanden da abholen, wo er ist. Mit seinen Verletzungen durch vielleicht falsch religiös erziehende Eltern, mit seinen Verletzungen vielleicht durch einen Priester in einem Beichtgespräch, mit Verletzungen wie auch immer oder auch einfach mit Befremdung. Es gibt viele Kinder, die heute areligiös erzogen werden. Und dann muss ich auch erstmal da abholen, wo diese Personen sind und versuchen, da wirklich in einer tiefen inneren Wertschätzung zu sehen, dass mein Glaube hilfreich sein kann, um die Wertschätzung zu geben, aber er darf nicht Ziel sein, wo ich sozusagen die Therapie zum Mittel zum Zweck mache. Weil dann instrumentalisiere ich die Person wieder. Und die sind ja schon instrumentalisiert worden in ihrer Traumatisierung. Die haben ja schon ihre Würde verletzt bekommen im Rahmen der Traumatisierung. Das dürfen die nicht nochmal erleben, indem ich mein Weltbild oder meine Religion überstülpe. Aber wenn eben ein Gottesbild vorhanden ist, dann ist es eben auch wichtig abzufragen, was ist es denn für ein Gottesbild? Wir haben nämlich auch viel zu tun mit Gottesbildern, die eben durch die Elternerfahrung geprägt nicht immer positiv sind. Wenn ich einen strafenden, mich mit Leidenschaft verfolgenden Gott innerlich habe, dann habe ich natürlich in der Traumatisierung kaum Zugang, dass der mir jetzt hilft. Es ist was anderes, wenn ich einen barmherzigen Gott, der mich wirklich mit Liebe empfängt, in mir habe, so wie wir es im Evangelium kennenlernen dürfen, vom Vater, der seinen Sohn in die Arme nimmt, als er von den Schweinetrögen zurückkehrt und ein Fest für ihn feiert. Aber so ist eben nicht jedes Gottesbild. So ist es übrigens auch mit der Beziehung zur Gottesmutter. Frauen, die tiefe Verletzungen zu ihrer eigenen Mutter hatten, haben sehr häufig ein gestörtes Verhältnis zur Gottesmutter, sofern sie aus dem katholischen Bereich stammen, wo sie eben, sagen wir mal, eine Beziehung zur Mutter Gottes haben könnten. Es ist dann auch häufig schwierig. Das heißt, wenn also Blockaden da sind vom Gottesbild her, ist es immer sehr wichtig zu schauen, wie war denn das Verhältnis zur Mutter und zum Vater. Mit dem Kind. Wir müssen uns natürlich mit dem Kind versöhnen, das abgetrieben wurde. Dieses Kind ist eine ganz schwere Phase der Versöhnungsarbeit. Da werden wir natürlich konfrontiert mit unserer eigenen Schuld. Und da ist es dann schon hilfreich, wenn ich vorher eben auch eine Beziehung zu einem versöhnenden Gott installieren konnte. Denn ansonsten ist die Konfrontation mit der eigenen Schuld ausgesprochen schwer und belastend und auch wieder verletzend. Das Kind, die Erfahrung, die uns Johannes Paul II. Im Evangelium Vitae geschenkt hat, es ist nichts verloren. Sie ist so wichtig, dass wir wissen, dass das Kind in Liebe, reine Liebe bei Gott ist. Und dass dieses Kind für seine Mutter, seinen Vater betet. Wie erlösend kann die Erfahrung sein, wenn ich das weiß? Wenn ich also mein Kind A geborgen weiß und B weiß, dass es für mich betet und C weiß, dass ich ihm in dieser Liebe begegnen werde. Dass es jetzt auch schon immer bei mir ist, dass ich ihm einen Namen geben kann, dass ich auch jetzt eine Beziehung zu ihm haben kann, dass es Teil meiner Familie sein kann, dass die geborenen Kinder, dass die ganze Familie einen Fürbitter in diesem Kind bei Gott hat. Was für eine glückliche Schuld im Sinne der Osternacht kann sich da entwickeln. Schuld, glückliche Schuld, sagen wir, weil welchen Erlöser, welchen Retter hast du gefunden in Jesus Christus? Wenn uns das gelingt, dann ist wirklich ein Weg der Heilung erschlossen. Die Versöhnung mit sich selbst halte ich für das Allerschwierigste. Also wie gesagt, es gibt Frauen, die häufig gebeichtet haben und sagen, Gott hat mir vergeben, ich vergebe mir nicht. Und da möchte ich Ihnen ein Bild bringen, was ganz schnell gesagt ist, nämlich das Kreuz. Stellen Sie, ich arbeite mit dem Bild des Kreuzes dann und sage, die Vertikale des Kreuzes, das ist die Vergebung durch Gott. Die geschieht in einer gültigen Beichte. Sie ist vollzogen. Der horizontale Kreuzesbalken ist die Vergebung, die ich mir selber geben muss. Und auch die Vergebung in der Familie. Die ganze biografische Kette, die damit mit dieser Versöhnung zusammenhängt. Und das ist ja oft der Punkt, wo es schwierig wird. Aber was steht denn im Zentrum dieser beiden Balken? Im Zentrum dieser beiden Balken ist Jesus Christus. Ist die Versöhnung in Jesus Christus und die Erlösung in ihm. Das heißt, wenn ich nicht weiter kann auf der horizontalen Versöhnungsebene, in der Versöhnungsarbeit mit mir selbst, mit den verletzenden Anteilen, die ich durch die Familie erlitten habe, durch meinen Partner, dann kann ich mich an Jesus Christus wenden. In ihm werde ich die Hilfe finden, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Macht, in seiner Auferstehung, dass auch ich auferstehen kann aus den Ketten der Schuld und des Unversöhntseins mit mir selbst, mit meiner Herkunftsfamilie und mit den Menschen, die mit mir leben. Die Versöhnung mit dem Partner kann natürlich auch nur in dem Maße gelingen, wie ich mit dem Partner wirklich in einen inneren Dialog kommen kann. In eine innere Wahrnehmung der gemeinsamen Schuld, wenn es um die Abtreibung geht. Und das Paar, was bei mir war, war nicht so weit. Die saßen beide in der Boxerecke und haben sich gegenseitig verletzen wollen. Es ist nicht einfach, mit dem Partner wirklich in diese Ebene hineinzufinden, in dieses Ich vergebe dir. Ich lasse zu, dass ich loslasse von meinen Racheimpulsen. Ich lasse zu, dass ich deine Hand wieder nehme und ihr vertraue. Ich lasse zu, dass ich mit dir wieder neu meinen Lebensweg weitergehe. Auch das ist nur möglich, wenn für dieses Paar gebetet wird und wenn das Paar selber betet. Ansonsten ist es ganz, ganz schwierig, solche Verletzungen zu überwinden. Und wenn es nur einer ist von den beiden, der beten kann, es ist wichtig, dass gebetet wird. Dass in diesem Gebetsklima eine Öffnung und ein Wandel der Herzen, der verhärteten und verletzten Herzen stattfinden kann. Dass wir uns dem unbefleckten Herzen Mariens und dem allerheiligsten Herzen Jesu und dem Feuerherr dieser Liebe überlassen, damit daraus wirklich dann auch die Verbindung der Herzen in dieser Partnerschaft neu stabilisiert werden kann. In über 90% der Partnerschaften nach Abtreibung gehen diese Partnerschaften zugrunde. Und überlegen Sie, was das zur Folge hat für die Kinder, die Scheidungsweisen. Denken Sie an die Kette der Erkrankungen, über die ich vorhin schon gesprochen habe, die zunehmende Depression bei Jugendlichen. Es ist eine große Kette von Leid, die dann wieder neu erzeugt wird, wenn dann diese Ehe zerbricht. Die Versöhnung mit dem Leben. Das heißt, dass ich also gerade auch dann, wenn kein Zugang zu Gott ist, wenn ich keinen religiösen Zugang habe, zumindest versuche zu fragen, ja, wo kommt denn das Leben her? Und dann kommen oft Ideen von, es ist eine Kraft im Universum, so abstrakte Vorstellungen. Dass man zumindest versucht zu sagen, gut, dann nimm zunächst mal mit dieser Kraft Kontakt auf, wenn es dein Bild dafür ist, dass du glaubst, dass das Leben aus einer Sinnhaftigkeit kommt. Das kann der Einstieg in eine langsame religiöse Entwicklung sein. Aber das ist in Gottes Hand. Wir müssen erstmal sehen, dass wir das Leben als solches auch als Geschenk wieder für diese Menschen lebbar machen. Dass sie ihr Leben wieder leben dürfen und nicht diesen Bestrafungs- und Tötungsimpuls auf sich selbst und ihre Mitmenschen übertragen. Dann kommt als letztes und drittes die Integrationsarbeit. Die Wiederaufnahme des Lebenskontextes. Das heißt, diese Isolation, ich gehe nicht mehr zu meinen Sportveranstaltungen oder ich gehe nicht mehr zu meinen Freundinnen, wenn da irgendwie mal ein Treffen ist. Ich ziehe mich zurück, ich verkrieche mich zu Hause. Ich vermeide, wenn Betriebsfeste mit meinen Kollegen sind. Ich will mich bei studentischen Treffen nicht mehr sehen lassen. Dass man das, diese Blockade überwindet. Ja, ich habe bis halb, ich mache bis halb. Okay, gut, das sind 5 Minuten. Danke. Dass ich also diese Blockade überwinde und mich wirklich wieder öffne zum Leben hin. Dass ich diesen Käfig öffnen kann, den wir in dem Bild gesehen haben. Und das geht nicht allein. Der Käfig muss zwar von innen geöffnet werden, aber ich brauche Helfer, die von außen da stehen und mir dann die Hand reichen und mich auch in den Arm nehmen. Die Neuorientierung heißt, dass ich mir unter Umständen auch neue Aufgaben suche. Beispielsweise ist das auch sehr wichtig, wenn keine anderen Kinder in der Familie vorhanden sind. Oder wenn Frauen in Behandlung kommen, wenn sie schon in einem Alter sind, wo sie keine Kinder mehr bekommen werden. Und zwar jetzt nicht im Sinne einer Verschiebung. Das wäre dann pathologisch, das wäre krankhaft. Wenn ich also jetzt krankhaft in irgendeiner, was weiß ich, Naturorganisation oder sonst wo oder auch Pro-Life-Organisation mitmache und bin ganz ruhelos dabei und nicht im inneren Frieden. Das wäre es nicht, sondern wichtig ist, dass man diese Arbeit dann wirklich versteht als ein schrittweises Hineinwachsen in einen neuen Sinn, in neue Aufgaben, vielleicht indem ich mich dann wirklich einsetze für die Natur oder einsetze bei Pro-Life. Aber wenn es eine gute Arbeit sein soll, die mich beglückt, dann eben auch aus dem inneren Frieden heraus, den ich dann in der Arbeit mit einer mit dem Durcharbeiten meiner Verletzung gemacht habe. Die Sinngebung wird umso intensiver sein können, als ich mich eben auch mit dem Stifter meines Sinnes, meiner Sinnhaftigkeit auseinandergesetzt habe. Und da können wir anregen im Rahmen der Therapie. Und ich persönlich sehe da, soweit es möglich ist, und das ist viel mehr möglich, als man glaubt, den Samen für das Fragen nach Gott als Stifter des Sinns. Und dann bete ich, dass, wenn wir gesät haben, der Herr der Ernte dafür sorgt, dass die Ernte reich sein wird. Und ich bin überzeugt und darf froh sein, dass die Ernte reich sein wird. Und wenn wir diese innere Freude nicht haben, dann sollten wir diese Arbeit lassen. Es ist wichtig, dass als Letztes, dass wenn wir in diese Counseling-Arbeit gehen, wir uns immer wieder in die innere Freude unseres Glaubens begeben. In das Gebet, in die Anbetung, in den Reichtum des Herzens unserer Gottesmutter, dass wir ihre Mütterlichkeit, ihre Wärme transportieren können in eine Welt, die zunehmend kalt ist und die zunehmend gar nicht mehr weiß, warum sie friert. Und dass wir unsere Herzen immer wieder im eigenen Gebet und in der Eucharistie erwärmen und von der Gottesmutter erwärmen lassen, um dem Heiligen Geist den Raum zu bieten, dass er mit uns, durch uns und in uns wirken kann. Und wir ein kleines, vielleicht unbrauchbares und sicher sehr sündhaftes Instrument, aber doch ein kleines Instrument in der Hand Gottes sein können. Vielen Dank.